Ja, unser Thema heute Abend, wir haben es schon gehört, Sterben, Tod, Auferstehung, ewiges Leben. Was sagt die Bibel dazu? Ich möchte mit zwei kleinen persönlichen Erlebnissen beginnen. Einmal die Begegnung mit einem Bestattungsunternehmer. Ich hatte eine Beerdigung gehalten, das war noch in Baden-Württemberg, und nach der Beerdigung habe ich mich mit dem Bestattungsunternehmer, der da für das ganze Äußere sozusagen zuständig war, habe ich mich mit dem unterhalten. Und ich habe ihn dann ganz direkt gefragt, was meinen Sie denn? Kommt man aus so einem Grab wieder raus oder ist das die Endstation? Also ich suche gerne solche Möglichkeiten, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und dann sagte er mir, wissen Sie, ich habe schon so viele Leute hier beerdigt und von denen ist noch keiner wieder rausgekommen. Ich glaube es nicht. Und dann habe ich über der Friedhofskapelle, da stand in einem großen Bogen, wenn man durch die Tür ging, in die Kapelle hinein, stand im großen Bogen über der Tür, im Türsturz, ich bin die Auferstehung und das Leben, sagt Jesus. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und da konnte ich ihm anhand dieses Wortes etwas Mut machen, dass es doch einen gibt, der sehr wohl aus dem Grab wieder herausgekommen ist. Und wenn man mit dem Kontakt aufnimmt, dann bekommt man die notwendigen Informationen, wie man aus so einem Grab wieder herauskommt. In dem Moment hat er mir das nicht abgenommen, aber Gottes Wort wirkt ja manchmal sehr nachhaltig, auch viele Jahre später. Die zweite Geschichte war der Besuch bei einer gläubigen Frau. Sie war schwer an Krebs erkrankt. Und es war der letzte Besuch bei ihr am Sterbebett zu Hause. Und ich muss Ihnen sagen, ich bin da als relativ junger Prediger mit bangem Herzen hingefahren und habe gedacht, wie wird das wohl, dieser Besuch am Sterbebett? Und ich kann Ihnen sagen, das war eine besondere Erfahrung mit dieser alten Schwester, schwerst vom Krebs gezeichnet, ganz eingefallen das Gesicht und man sah, das wird nur noch kurz dauern und dann wird sie nicht mehr unter uns sein. Aber das, was sie mir bei diesem kurzen Besuch gesagt hat, die Augen, die leuchteten und wie sie zu mir gesagt hat, ich freue mich auf Jesus Christus. Ich freue mich auf die Begegnung mit ihm. Das kam so aus der Tiefe ihrer Existenz heraus, dass es mich sehr, sehr gerührt und sehr, sehr bewegt hat. Und das war schon etwas Besonderes zu sehen, wie man sterben kann, wenn man Jesus Christus im Herzen hat. Und das ist sehr ermutigend, so etwas mal mitzuerleben. Und ich möchte Ihnen eigentlich mit diesem Abend auch Mut machen auf das, was kommt. Wir sind ja im Moment umgeben von Sterbethemen, allein durch diese ganze Corona-Krise. Man hört ja fast an jedem Tag irgendeine Todesmeldung und Zahlen von Todesopfern weltweit oder bundesweit oder europaweit. Das heißt, wir sind ja ständig mit der Frage Infektionen und Erkrankungen und Sterben und Tod konfrontiert. Und man wünscht es den Menschen einfach so sehr, dass sie diese Krise nutzen, um aus der Gebrechlichkeit des Lebens heraus nach einem festen Haltepunkt zu suchen. Wo ist denn das wahre Leben zu finden, das es in dieser Welt eben nicht gibt, weil das Leben zerbrechlich ist? Und wir können uns noch so sehr mit Masken schützen. Wir werden dem Tod nicht entrinnen. Also wir brauchen einen ganz anderen Anker, wir brauchen einen ganz anderen Schutz. Und das soll heute Abend unser Thema sein. Es gibt einen ganz wichtigen Vers in der Bibel, der steht im Psalm 90, Vers 12. Lehre uns bedenken, Herr, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Wir müssen sterben. Wir kommen nicht umhin. Wir können es nicht verhindern. Wir können den Zeitpunkt vielleicht etwas herauszögern, meinen wir. Dabei hat Gott gesagt, ihr könnt eurem Leben keine Elle hinzufügen oder abtun. Der Herr selbst entscheidet, wann jeder von uns abgerufen wird. Können wir noch so viele Schutzmaßnahmen treffen? Der Herr ist es, der entscheidet, wann ein jeder gehen wird, ob gläubig oder nicht gläubig. Gott will, dass wir bedenken, dass wir darüber nachdenken, dass wir es uns zu Herzen nehmen. Du bist sterblich, du bist aus Staub gemacht. Aus Staub bist du gemacht und zu Staub musst du werden. Und wenn du darüber nachdenkst und dann zu Gottes Antworten findest, dann wirst du klug. Dann bekommst du die Weisheit, die du brauchst, um leben und sterben zu können. Und das hoffe ich und darum bete ich, dass das an diesem Abend gelingt, dass wir alle miteinander durch das Studieren des Wortes Gottes etwas klüger werden, etwas weiser werden in Bezug auf diese ganz zentralen Fragen. Das Erste, was wir uns hier anschauen wollen, Punkt 1, ich habe insgesamt göttliche Zahl 7 Hauptpunkte. Das Erste, wir haben 2 Zeitalter. Und jetzt ist es sehr schön, dass wir hier diesen Vers Lukas 18, Vers 27 haben. Das passt wirklich ganz wunderbar auch zu unserem Thema. Das ist ja ganz zentral, auch wenn wir über einen Friedhof gehen und uns sagen, ja, wie soll man denn aus so einem Grab wieder herauskommen? Dann ist das bei Menschen unmöglich. Aber bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und dieser Vers steht ja in Lukas 18, Vers 27. Jesus aber sprach, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Und jetzt lesen wir nur einige Verse weiter und da bekommen wir einen ganz entscheidenden Hinweis auf ja, eine wichtige Einteilung, die wir als Menschen lernen müssen. Da sprach Petrus, siehe, wir haben, was wir hatten, verlassen und sind dir nachgefolgt. Er aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlässt, um des Reiches Gottes willen, der es nicht vielfach wieder empfange in dieser Zeit und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Und das ist jetzt insofern wichtig, als dass Jesus hier die menschliche Existenz und den Weltenlauf in 2 Zeitalter einteilt. Wir haben dieses Zeitalter, in dem wir Häuser haben, in dem wir Äcker haben, in dem wir arbeiten, leben, heiraten, essen, trinken, Familien gründen, Reisen machen und so weiter. Und dann sterben wir. Und jetzt sagt Jesus, das ist das eine Zeitalter. Und jetzt gibt es aber noch ein anderes Zeitalter und das nennt er die kommende Welt oder im Griechischen ist das der Aion, der Äon, ein kommender Äon, ein kommendes Weltzeitalter, und das ist nicht vergänglich, nicht endlich, nicht zeitlich begrenzt, sondern es ist ewig. Also deshalb diese zwei Pfeile hier in der Grafik in dieser Zeit und in der kommenden Welt. Und die ist dann in alle Ewigkeit ausgezogen. Ohne Ende. Ewigkeit. Und das Schwierige für den Menschen ist ja, dass er diese ewige Dimension nicht sehen kann. Wir sind ja alle eigentlich wie in so einem Diesseitsgefängnis, dass wir über den Horizont des Sichtbaren, des Greifbaren, des hier mit den Sinnen Erlebbaren nicht hinauskommen. Aber deshalb ist Jesus aus der jenseitigen Welt in diese Welt gekommen, um uns den Blick zu öffnen für dieses zweite Zeitalter. Dieses Zeitalter und das kommende Zeitalter, das ewige. Und das findet man auch an einigen anderen Stellen in der Bibel, ist die Aufteilung, die die Heilige Schrift vornimmt. Und das ist schon mal ganz elementar, dass wir das wissen, dass wir das verinnerlichen, dass uns das ganz klar ist und dass wir uns auch vom diesseits Wahrnehmbaren nicht abbringen lassen von der Wirklichkeit dieser kommenden Welt. Also das ist das Erste. Das Zweite, was wir miteinander klären müssen, ja, warum müssen wir denn überhaupt sterben? Es gibt Wissenschaftler, die sagen, eigentlich wäre der Mensch auf Unsterblichkeit programmiert, wenn es da nicht einige Probleme in den Zellen gäbe, dann könnte man vielleicht sogar eine ewige Existenz des Menschen wissenschaftlich, technisch hervorbringen. Da gibt es kluge Köpfe, die machen sich über so etwas Gedanken. Ich sage gleich vorneweg, das ist Quatsch, das wird nicht funktionieren. Auf technologischen Wege, medizinischen Wege, biochemischen Wege oder wie auch immer, digitalen Wege, eine ewige Existenz des Menschen herbeizuführen. Das geht nicht. Aber wichtig ist, dass wir uns fragen, warum müssen wir denn überhaupt sterben? Und da haben wir hier die Antwort aus 1. Mose 2, 16 und 17. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Und Adam und Eva haben bekanntlich von der Frucht gegessen und seither muss ein jeder Mensch sterben. Und ihr Lieben, ich sage das ganz frei heraus und auch gerade weg, das ist ein historisches Ereignis gewesen. Lassen Sie sich bitte nicht von einer modernen Theologie einreden, das sei hier alles nur symbolisch gemeint. Nein, hier geht es um ein historisches, geschichtliches Ereignis. Die Menschheit stammt von diesem ersten Paar ab und dieses erste Paar hat gegen Gottes Gebot verstoßen und durch diesen Verstoß gegen Gottes Gebot ist der Tod in die Welt gekommen. Der Tod ist eine Strafe, ein Gerichtsurteil Gottes über den Menschen. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Und das ist uns verloren gegangen, weil man uns von Kindheit an eingebläut hat, dass wir vom Affen abstammen und dass das nur so ein zufälliger Prozess ist, dass wir alle sind, was wir sind. Und dadurch ist die Perspektive verloren gegangen, dass der Tod nicht etwa ein Nebenprodukt des Evolutionsprozesses ist, sondern dass es ein Gerichtsurteil Gottes über unser Leben ist. Du musst sterben, weil du ein Sünder bist. Das ist die ganz einfache, klare und wahre Antwort. Die Evolutionstheorie ist eigentlich nur der Versuch, die Existenz dieser fantastischen Welt und die Existenz des Menschen ohne Gott zu erklären. Man brauchte einen Erklärungsmythos, um unsere Existenz überhaupt erklären zu können. Aber ohne Gott. Denn Gott wollen wir nicht. Das ist unsere natürliche Existenz. Wir wollen Gott nicht, wir lehnen ihn ab. Und deshalb versuchen wir, diese Welt zu erklären mit einem Mechanismus ohne Gott, damit wir ihn an die Seite schieben können und sagen können, Darwin hat uns gelehrt, warum wir sind, was wir sind. Und deshalb schauen wir in Gottes Wort. Gott offenbart uns sein Wort und sagt uns in Römer 5, Vers 12, deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Merken wir, wie entscheidend dieses Wort Gottes hier ist in Römer 5, Vers 12. Merken Sie sich diesen Vers. Denn hier wird gesagt, dass der Tod erst in die Welt gekommen ist, nachdem der Mensch schon da war. Der Mensch ist zuerst da. Und von Gott eigentlich auf die Ewigkeit hin geschaffen. Und jetzt sündigt er. Und durch die Sünde kommt der Tod in die Welt. Und bei der Evolutionstheorie ist es ja genau andersherum. Da müssen erst ganz viele Millionen und Milliarden von Lebewesen über Hunderte von Millionen von Jahren sterben, damit Neues entstehen kann, sich angeblich höher entwickeln kann. Da muss es wieder sterben. Und irgendwann einmal durch lauter zufällige Mutationen und diesen Selektionsprozess, nach einer langen Kette von unendlichen Todesfällen steht auf einmal der Mensch da und kann sehen und reden und denken. Das ist ein Mythos. Das ist eine moderne Märchengeschichte, um zu erklären, warum wir sind, was wir sind. Aber wir sehen, wie das genau andersrum ist, als Gott es eigentlich uns offenbart. Erst der Mensch als gute Schöpfung Gottes. Dann kommt die Sünde des Menschen und jetzt kommt der Tod und die Vergänglichkeit in die Schöpfung hinein. Und das, ihr Lieben, müssen wir verinnerlichen und verstehen und begreifen, damit wir wissen, was der Tod eigentlich ist, damit wir mit dem Tod auch richtig umgehen. Wenn unsere Todesstunde kommt, dann muss ich wissen, wer der Feind da ist. Ich muss diesen Gegner kennen. Ich muss wissen, warum es ihn gibt. Ich muss wissen, dass es hier sich um ein Gerichtsurteil Gottes über mein Leben und das Leben aller Menschen handelt. Warum wir sterben müssen, das ist das Zweite. Und jetzt kommt das Dritte. Und das ist natürlich jetzt schon das Entscheidende. Wie können jetzt sterbliche Menschen ewig leben? Unser Thema ist ja Sterben, Tod, Auferstehung, ewiges Leben. Ja, wie kommt es jetzt, dass ein sterblicher Mensch ewig leben kann. Das widerspricht sich doch. Ich habe ja schon erzählt, dass ich gerne mit Menschen auch über dieses Thema ins Gespräch komme, und ich kann Ihnen das auch nur empfehlen, sprechen Sie bitte die Leute auf diese Frage an. Ob in der Fußgängerzone oder so im täglichen Gespräch, konfrontieren Sie die Leute mit der Realität ihrer Sterblichkeit und fragen Sie, glauben Sie, dass es noch etwas gibt? Glauben Sie, dass es eine Auferstehung von den Toten gibt? Glauben Sie, dass jemand schon mal aus so einem Grab herausgekommen ist? Und dann ist man sofort beim Zentrum. Ja, da braucht man nicht lange um den heißen Brei herumreden, da ist man sofort im Zentrum und kann über die entscheidenden Dinge, die uns ja alle angehen, ist doch mein Nachbar genauso vom kommenden Tod betroffen wie jeder andere auch. Das heißt, es ist das Grundthema unserer aller Existenz. Das heißt, da kannst du jeden drauf ansprechen. Und deshalb fragen Sie diese Fragen. Und wie kommt es nun dazu, dass ein Mensch, der sterblich ist, in diesen kommenden Äon, in diesen Ewigkeitsäon hineinwechseln kann? Wie geht das? Das ist die spannende Frage, die uns interessiert. Und wir wollen da nicht den Weg eines Ray Kurzweil gehen, der eben in Kalifornien sitzt und sich überlegt, wie kann man den Menschen so optimieren mit moderner Technik, mit digitaler Technik, mit diesem biochemischen Fortschritt, dass er tatsächlich unsterblich wird. Nein, wir wollen fragen, was Gott dazu sagt. Und wenn wir jetzt daran denken, dass es diese zwei Zeitalter gibt, dieses Zeitalter und das kommende Zeitalter, wie komme ich jetzt von diesem Zeitalter in dieses kommende Zeitalter? Das ist die große Frage. Und die Antwort, die Gott uns darauf gibt, ist, dass Jesus aus diesem Zeitalter in unser Zeitalter hineinkommt. Das heißt, er kommt aus der Zukunft, oder man kann sagen, er kommt aus der Ewigkeit in unsere Zeit. Das heißt, die Ewigkeit muss zu uns kommen. Das ist der einzige Weg, wie der Mensch Anteil haben kann am kommenden Äon. 1. Korinther 15, 20 bis 22. Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Merken Sie, wie wichtig das ist, dass wir daran festhalten, dass Adam eine geschichtliche Person gewesen ist. Denn Jesus und Paulus sind davon ausgegangen, dass der Tod durch diesen ersten Menschen in die Welt gekommen ist. Adam ist nicht eine Symbolfigur, sondern eine tatsächliche Person. Und durch eine tatsächliche Person, nämlich Jesus Christus, kommt jetzt die Überwindung des Todes in diese Welt. Jesus kommt in diese Welt hinein und er stirbt am Kreuz von Golgatha. Und der Grund seines Todes am Kreuz ist, dass er Sühne leistet. Er übernimmt die Strafe für unsere Sünden. Und das ist entscheidend, weil der Tod durch die Sünde in die Welt gekommen ist. Und nur indem ich die Sünde wegbekomme, kann ich auch den Tod besiegen. Und deswegen liegt die moderne Theologie so völlig falsch, wenn sie sagt, nein, der Tod Jesu war kein Sühnetod. Man will heute nicht mehr vom Sühnetod sprechen. Aber das liegt daran, dass man es nicht verstanden hat. Die Sünde kommt in die Welt und dadurch der Tod als Strafe. Jesus, der ohne alle Sünde war, stirbt und nimmt damit das Strafgericht über die Sünde auf sich. Und es ist das Strafgericht über unsere Sünde, denn er hat ja gar nicht gesündigt. Er müsste also auch gar nicht sterben. Weil er der Sohn Gottes ist, ist er ohne Sünde. Aber der Grund, warum er stirbt, ist, dass er mit deiner und meiner Sünde stirbt. Mit den Sünden der ganzen Welt. Das heißt, hier ist ein Sühnegeschehen, ein Strafgeschehen. Gott verlangt tatsächlich eine Strafe zur Sühnung der Sünden. So ist das. Der Tod ist eine Strafe und diese Strafe nimmt der Sohn Gottes auf sich, stellvertretend für uns. Und jeder, der das im Glauben annimmt, hat einen Ort, wo seine persönliche Sünde schon gesühnt und bezahlt ist. Und deshalb muss er nicht mehr sterben. Also, der biologische Leib, der Leib muss zwar sterben, aber er bekommt dann Anteil am ewigen Leben. Der Tod ist über ihn aufgehoben. Das Strafgericht ist getragen von jemand anders. Auf diese Weise bringt Gott das zukünftige Leben in diesen Äon hinein, in diesen sterblichen Äon. Indem er nämlich dann den Gekreuzigten auferweckt von den Toten. Und jetzt haben wir eine Person in der Geschichte der Menschheit, der schon herausgekommen ist aus dem Grab. Und damit wird hier mitten im Sterben, mitten im Vergehen, mitten in der totalen Vergänglichkeit, wird auf einmal ewiges Leben greifbar. Ich kann jemanden ergreifen im Glauben, der schon auferstanden ist. Da wird in ihm, in Jesus, das zukünftige Äon, das ewige Äon fassbar, sichtbar, greifbar. Das ist der Plan, den Gott mit uns Menschen hat, um uns sterbliche Menschen in das kommende, in das ewige Zeitalter hineinzunehmen. Johannes 11, 25 bis 26, wo Jesus Maria fragt und sagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Fragt er Maria, und das frage ich jetzt auch dich, das frage ich jetzt auch sie, glauben sie das von ganzem Herzen? Da liegt die Kraft des ewigen Lebens. Da ist das kommende Zeitalter schon mitten unter uns. Wenn ich an ihn glaube, der schon auferstanden ist von den Toten, dann habe ich Anteil an seiner Auferstehungskraft. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, heißt es Kolosser 1, Vers 18. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten. Das heißt, viele noch sollen folgen. Er ist nur der Anfang. Und wer sich an ihn klammert, wird mit hineingezogen in die Auferstehung von den Toten. Oder in 2. Timotheus 1, Vers 10, Christus Jesus, der dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Klammern wir uns an Jesus, dann haben wir das kommende Zeitalter, das ewige Zeitalter schon in unserem Herzen und dann werden wir auch daran Anteil haben. So können sterbliche Menschen ewig leben. Das gilt und das ist gewiss. Jetzt kommen wir zum vierten Punkt, die Wiederkunft und die Auferstehung der Toten. Das ist jetzt ganz wichtig. Die beiden Zeitalter, die wir am Anfang gesehen haben, diese Zeit und die kommende, die sind durch ein einziges, gewaltiges, riesiges, weltweites, sichtbares Ereignis voneinander getrennt. Das ist die große Scheidung. Es kommt ein Tag, die Bibel nennt es den Tag des Herrn, ein kommender Tag, ein schrecklicher Tag, ein herrlicher Tag. Jesus kommt sichtbar wieder. Ich lese diese Verse vor, Matthäus 24, 29 bis 31. Sogleich aber nach der Bedrängnis jener Tage wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Stämme der Erde und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Dieses Geschehen, was hier beschrieben wird, nach einer großen letzten Bedrängniszeit, trennt diese Zeit von der kommenden. Das ist der große Schlusspunkt dieses vergänglichen Zeitalters und das Einläuten des kommenden Zeitalters. Dabei fallen einige Ereignisse zusammen, wenn er kommt. Wenn Jesus erscheint und er wird sichtbar erscheinen, das wird weltweit beobachtbar sein. In China, in Südamerika, in Nordamerika, in Europa, in Alaska, egal wo Menschen sich aufhalten. Die Ewigkeit bricht hinein in unsere Zeit. Das kommende Zeitalter bricht an. Dieses Zeitalter endet. Das werden alle, bis auf die letzte Maus, wird das jeder mitbekommen. Es werden dann, wenn er kommt, die Toten auferstehen. Die, die gläubig sind und zu dem Zeitpunkt leben, werden verwandelt werden. Dann wird die Gemeinde aus den Auferstandenen und den Lebenden zum Zeitpunkt seiner Ankunft, die verwandelt wurden, die werden alle miteinander entrückt und Gott wird mit ihnen zusammen auf die Erde kommen und dann werden auch die auferstehen, die nicht an Jesus glauben und dann wird Gericht gehalten. Dann kommt das Gericht über Lebende und Tote. Das heißt, wir haben hier ein gewaltiges Ereignis, das aus mehreren Facetten besteht und wir können das, was hier in Matthäus 24 nur als die große Sammlung der Auserwählten beschrieben wird, können wir etwas differenzierter nachlesen im 1. Thessalonicher Brief in Kapitel 4. Da finden wir das etwas ausführlicher. Ab Vers 15, Kapitel 4. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. Und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben, also zu dem Zeitpunkt, die dann leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken, in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Das heißt, wir haben hier eine Bewegung weg von der Erde. Die gesamte Gemeinde aller Zeiten werden ihm entgegengerückt Und das ist sozusagen eine antike Tradition, dass man dem gewaltigen Herrscher entgegenzieht. Wir haben das auch in dem Gleichnis von den Jungfrauen. Da geht es darum, dem Herrn entgegenzugehen mit den Lampen, um dann zusammen zu ihm, mit ihm zusammen zurückzukommen, das Hochzeitsmahl zu feiern. Das heißt, wir kommen ihm entgegen und wir ziehen zusammen nach Jerusalem ein. Seine Füße werden auf dem Ölberg stehen, wie es Zacharja sagt. Und dann wird Gericht gehalten über die Völker. Matthäus 25, das ist jetzt das Nächste, dass dann die Wiederkunft auch das Weltgericht mit sich bringt. Matthäus 25, da geht es noch einmal Jesus genau darum. Er hat in 24 erzählt, wie er zurückkommt. Und in Matthäus 25 sagt er dann, wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und das sind jetzt die Lebenden und die Toten, die nicht an Jesus geglaubt haben. Sie werden vor ihm versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Und wenn wir das ganze Kapitel zu Ende lesen, heißt es am Ende, Vers 46, und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Die einen zur ewigen Strafe, die anderen ins ewige Leben. Und das ist die Botschaft der Bibel von Alten Testament ins Neue Testament hinein, es wird eine Scheidung geben. Es wird Himmel und Hölle geben. Es wird Glück, aber auch schreckliches Erwachen geben. Ich lese dazu Daniel 12, Vers 2. Und viele, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben. Die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Oder Johannes 5, 28 bis 29. Denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Und das ist ja auch ein Phänomen unserer Zeit, dass man heute nicht mehr von dieser großen Scheidung spricht. Man sagt nicht mehr offen und ehrlich und deutlich, dass es Himmel und Hölle gibt. Dass Jesus das immer wieder gelehrt hat, dass es eine Scheidung gibt in ganz vielen seiner Gleichnisse. In dieser Szene hier vom Weltgericht. Die einen ins ewige Leben, die anderen zur ewigen Strafe. Und man muss die Bibel schon sehr verbiegen, um an dieser klaren Lehre vorbeizukommen. Und wenn unsere Kirchen heute sich um die Rettung des Klimas kümmern und wenn sie sich dafür einsetzen, dass Menschen im Mittelmeer mit Booten gerettet werden, Seenotrettung und all diese Dinge, dann mögen sie vieles da an guten Dingen versuchen zu tun. Aber das Eigentliche, was sie tun sollen, das tun sie nicht. Und das ist die Menschen davor zu warnen, dass es ein ewiges Verderben gibt, dass es eine Hölle gibt und ihnen vor Augen zu malen, dass es durch Jesus Christus Vergebung der Schuld und ewiges Leben gibt. Diese Botschaft müssen wir täglich in den Ansprachen von dem EKD-Ratsvorsitzenden, das müssten wir in den Verlautbarungen, in den Fernsehansprachen der Pfarrer und Pfarrerinnen im Fernsehen hören, das müssten die Verlautbarungen der EKD sein. Leute, wacht auf! Ihr geht verloren ohne Jesus! Das Klima retten, hier und da was tun und hier was Gutes und hier sich gesellschaftlich engagieren. Alles schön und gut, aber es rettet nicht. Und das muss wieder gehört werden, das muss wieder verkündigt werden. Und wenn die es nicht tun, dann müssen sie es tun. Ja? Dass so ein Abend jetzt nicht einfach so, wir gehen alle nach Hause und sagen, ah ja, hat er gut gesprochen, hat er gut gesagt, steht auch alles so in der Bibel. Nein, wir müssen aktiv werden. Das Gericht kommt und das ist eine ernste Sache und das ist eine Realität, auf die Jesus uns immer wieder hinweist. Übrigens auch die Reformatoren, ja, die lutherische Kirche beruft sich auf Luther und seine Bekenntnisse, die Pfarrer werden darauf verpflichtet. Aber hören wir mal, was die Reformatoren noch geglaubt und gelehrt haben und in aller Deutlichkeit auch dem Volk verkündigt haben. Ich lese hier mal vor aus dem Augsburger Bekenntnis, Artikel 17. Auch wird gelehrt, dass unser Herr Jesus Christus am jüngsten Tag kommen wird, um zu richten und alle Toten aufzuerwecken, den Gläubigen und Auserwählten ewiges Leben und ewige Freude zu geben, die gottlosen Menschen aber und die Teufel in die Hölle und zur ewigen Strafe verdammen wird. Ja, wo hört man das heute denn noch? Das steht aber in den Bekenntnisschriften drin. Das steht sowieso in unserer Bibel drin. Es muss wieder verkündigt werden. Es muss wieder gesagt werden. Und da können wir nur beten, dass unsere Kirchen und Gemeinschaften und Freikirchen wieder so aufwachen, dass das laut und deutlich in unserem Land gesagt, verkündigt, gepredigt, gelehrt und geglaubt wird. Jetzt kommt Punkt Nummer 6. Es gibt eine Zwischenzeit zwischen Tod und Auferstehung. Auch darüber müssen wir uns kurz Gedanken machen. Ja, ich sterbe. Und was ist denn dann? Man macht sich ja schon seine Gedanken. Ja, wie ist das, wenn ich dann da in dem Sarg liege und dann kommt die Erde oben drauf? Das ist ja ein beklemmender Gedanke für manche. Aber diesen Gedanken müssen wir uns gar nicht groß machen, weil in dem Moment ist das nur noch die sterbliche Hülle, die dort unten im Boden liegt. Jesus hat in Lukas 23, 43 zu dem Schächer, der sich dann am Kreuz noch zu ihm bekehrt, gesagt, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das heißt, derjenige, der an Jesus glaubt, der wird auch dann an dem Tag, in dem Moment, wo er stirbt, auch in die ewige Gemeinschaft schon mit hineingenommen. Und derjenige, der ohne Jesus stirbt, der kommt an einen Ort, der nennt sich hebräisch Sheol und griechisch Hades und wartet dort auf den Tag der Auferstehung, wo er dann zum Gericht hin aufersteht und dann in das ewige Verderben geht. Und das hat Jesus in dem Gleichnis Lukas 16, 23 bis 26, hat er das deutlich gemacht, also wo es um den reichen Mann und den armen Lazarus geht. Ich hatte eben schon darauf hingewiesen. Und das lese ich jetzt einmal vor. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen mit dem, was von den Reichen Tisch fiel. Dazu kamen auch die Hunde und leckten seine Geschwüre. Es begab sich aber, dass der Arme starb und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Also hier, die Engel tragen ihn in die Gegenwart von Abraham und der Reiche starb auch und wurde begraben. Als er nun im Hades, oder hier heißt es in der Luther-Übersetzung, als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle, denn ich leide Pein in diesen Flammen. Abraham aber sprach, gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen, nun wird er hier getröstet. und du wirst gepeinigt. Und überdies besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Also hier wird ganz klar gesagt, eine Trennung, aber es ist noch ein Zwischenzustand. Es ist eben nicht die Hölle, sondern der Hades. Und es ist noch das Warten auf die eigentliche Auferstehung. Jesus beschreibt das Ganze in einer Gleichnisgeschichte, einer Bildgeschichte, um deutlich zu machen, das ist die zukünftige Realität für den Zeit zwischen Sterben und Auferstehung. Danach erst kommt das Weltgericht und die eigentliche Scheidung. Ernst Modersohn hat das in dieser kleinen Broschüre, die ich mitgebracht habe, so ausgedrückt: Aber dieser Zwischenzustand im Totenreich trägt schon das Gepräge der endgültigen Entscheidung. Ja, verstehen wir. Da ist das Zukünftige der zukünftigen Entscheidung im Weltgericht schon vorgeprägt in der jetzigen Existenz. Er leidet schon Pein, er würde am liebsten noch seine Brüder warnen, kann es aber nicht mehr und er kommt auch nicht auf die Seite, wo der arme Lazarus ist. Also da sieht man schon eben im Zwischenzustand ist die endgültige Entscheidung schon in gewisser Weise vorweggenommen. Ob diese Existenz leiblich oder nur seelisch ist, also dass man sozusagen in einer Art Seelenzustand ist, ohne Beleibung, ohne Körper, das weiß man nicht, natürlich nicht, woher auch. Aber da gibt es verschiedene Leute, verschiedene Ausleger, die einen sagen, es ist eine beleibte Existenz, so eine Art Zwischenleib, und andere sagen, es ist eine Seelenexistenz ohne Körper. Das werden wir dann sehen, wenn wir dorthin kommen. Da kann ich Ihnen keine klare Aussage zu geben. Wichtig ist, dass wir aus diesem Zwischenzustand dann durch die Auferstehung dann in eine leibliche Existenz hineingerufen werden. Das ist jetzt das letzte, das siebte, ewiges Leben in einer vollendeten Schöpfung. Schon der Prophet Jesaja sagt es voraus, denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Gott wird alles neu machen. Einen neuen Himmel und eine neue Erde. Offenbarung 21. Die erste Erde ist vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Herrlich. Da sollen wir hin. Und da will Gott, dass jeder von uns, der heute Abend hier ist, und noch viele, viele mehr, dass wir dort hinkommen. Und das wird ein neuer Himmel und eine neue Erde sein. Das heißt, eine Neuschöpfung. Und das können wir uns ganz analog auch zu dieser Schöpfung vorstellen. Man muss sich da nicht irgendwie so eine Wolkenexistenz vorstellen. Manche denken ja, oh, dann in alle Ewigkeit auf einer Wolke sitzen und da wabern wir dann so hin und her und spielen Harfe oder was. Das ist ein neuer Himmel und eine neue Erde. Das ist ja eine neue Schöpfung. Und wenn Gott es am Anfang sehr gut gemacht hat, mit Bäumen und Flüssen und Seen und Tieren, dann war es sehr gut. Und dann muss er das Rad nicht neu erfinden, sondern er kann die Schöpfung neu schaffen, aber diesmal ohne Sünde und ohne Vergänglichkeit. Und da werden Tiere sein, aber die werden auch ewig leben. Und wir werden ewig leben, in Körpern. Also wir wabern da nicht hin und her, sondern wir haben Leib. So wie Jesus nach der Auferstehung doch auch Hände und Füße hatte, gehen konnte zwar etwas mehr noch als das, aber er hat auch gegessen und getrunken mit seinen Jüngern zusammen. Also das ist eine leibliche Existenz in einer neuen Schöpfung. Das himmlische Jerusalem kommt aus dem Himmel herab auf die Erde. Die Hütte Gottes bei den Menschen. Und die Menschen werden in einer Stadt sein, in diesem Fall das himmlische Jerusalem, aber auf der Erde. Das heißt, wir haben also eine Schöpfung mit einer Stadt, mit Bäumen, mit Flüssen. Und das Entscheidende wird sein, dass Gott selbst da sein wird. Das war am Anfang beim Paradies, dass Gott durch den Garten ging. Und mit Adam und Eva ganz direkt ins Gespräch kommen konnte. Das wird jetzt möglich sein. Hier haben wir es ja eben gelesen. Sie werden sein Volk sein. Er wird bei ihnen wohnen. Er selbst, Gott mit ihnen. Er wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen die Tränen. Und in Kapitel 22, die Verse 3 und 4 heißt es: Und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein, und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen, und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Wir werden Gott sehen, wie er ist. Wir werden Jesus sehen, wie er ist, von Angesicht zu Angesicht. Herrlich! Ich freue mich drauf. Ich bitte Sie, gehen Sie mit großer Vorfreude nach Hause heute Abend. Keiner bitte mit trauriger sterbestrauriger Miene. Was war das für ein bedrückender Vortrag? Nein, wir haben eine herrliche Zukunft. Und gehen Sie mit dieser Vorfreude in den Abend, in die Nacht, in dieses Wochenende hinein. Jetzt wollen wir aber noch die Frage stellen, noch einmal, ja, wie bekomme ich jetzt Anteil daran? Wie bekomme ich Anteil am ewigen Leben? Einfach noch einmal, wir hatten das ja an einem vorigen Punkt schon, wir hören noch einmal auf das Wort Jesu. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört, wer das Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Der hat das ewige Leben. Und kommt nicht in das Gericht, kommt nicht in das Weltgericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen, schon hier und jetzt. Wenn ich das Wort Jesu höre und im Glauben annehme, dann gehöre ich dazu, dann habe ich Anteil daran. Und dann kann ich auch mit großer Gewissheit und Vorfreude auf die Zukunft zugehen und kann auch, wie diese Glaubensschwester, die, von der ich eingangs erzählt hatte, mit einer getrosten Gewissheit sterben. Und muss nicht voller Angst auf die Todesstunde zugehen, sondern darf wissen, das ist für mich das Eingangstor in eine herrliche Zukunft. Ich freue mich auf Jesus. Noch einmal als Schlusswort aus einer anderen reformatorischen Bekenntnisschrift aus dem Heidelberger Katechismus. Da lautet die Frage 1: Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Überlegen wir uns das. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Und dann heißt es als Antwort, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem treuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt fallen kann. Ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Und darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss. Und von Herzen willig und bereit, ihm fortan zu leben. Wenn wir das mit Ja und Amen im Herzen und mit dem Munde bekennen und besiegeln können, dann haben wir eine herrliche Zukunft vor uns. Amen.